Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Hier kommt eine gute Nachricht für alle Fernsehzuschauer. Moritz bleibt treu, kehrt zurück auf den Bildschirm. Viele Jahre hat er sich ganz auf das Kino konzentriert. Lola Rent, Soul Kitchen, Knocking on Heaven's Door. Aber jetzt wird er wieder in einer Fernsehserie zu sehen sein. Grund genug, ihn zu einem ausführlichen Gespräch einzuladen. Danke, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen.
Kannst gerne du sagen. Das Gut. ist mir lieber, sonst fühle ich mich so alt.
Ich bin der Uwe.
Alles klar, Moritz. Freut mich.
Du hast ja eigentlich schon sehr früh angefangen mit Fernsehen. Ich kann mich noch an die Kinderserie erinnern. Neues aus Uhlenbusch. Auweia, auweia, der Hahn legt keine Eier.
Genau. Konstantin macht Fliegen keinen Sinn. Ne? Er muss am Boden bleiben und uns die Zeit vertreiben.
So viel weiß ich. Den Refrain wusste ich noch auswendig. Da warst du 7 oder 8?
8, glaube ich, ja. Das war so ein Reinschnuppern eigentlich in den Beruf. Mein damaliger Stiefvater, Hans-Peter Korff, mit dem meine Mutter damals verheiratet war, der hat das verbrochen, weil der hat das irgendwann am Küchentisch, hat er mich gefragt, ob ich das nicht gerne machen würde, und zwar im Beisein von meiner Mutter. Und dann konnte sie natürlich nicht mehr Nein sagen, was sie gerne getan hätte, glaube ich.
Und die wollte dann, das nicht?
Nee, die war auch, also danach, ich habe das ja 2-mal gemacht. Einmal beim Großen Bruder hieß die damalige Folge, und einmal gab es einen Kinofilm von Neuss aus Uhlenbusch, der hieß Ich hatte einen Traum. Und bei dem einen, beim Großen Bruder, war es so, dass meine Mutter das Drehbuch mitgeschrieben hatte, deswegen war das ein was Besonderes oder eine Ausnahme. Und bei dem anderen war das eben das, wo Hans-Peter sozusagen über sie hinweggegangen ist und mich gefragt hat. Aber danach hat meine Mutter gesagt, jetzt ist Ruhe, jetzt machst du nichts mehr. Und wenn du das wirklich machen willst, den Beruf, dann lässt du dich ausbilden. Und wenn du eine Ausbildung hast, dann kannst du es machen, nicht vorher.
Moritz bleibt treu heute im HR1 Talk. Seine neue Serie ist nichts für kleine Kinder. Es fließt Blut, es gibt Sex, es geht um Schuld. Zumindest im Titel. Darüber reden wir gleich zu Beginn. Moritz Bleibtreu hat schon sehr viele prägnante Figuren gespielt. Das Spektrum reicht von Andreas Bader bis Josef Goebbels. Er hat schon Goethe seine Lotte ausgespannt. Er war der wilde Draufgänger in vielen Filmen. Er war das menschliche Versuchskarnickel in Das Experiment und. Die neue Figur des Strafverteidigers Friedrich Kronberg hat aber jetzt so gar nichts Spektakuläres. Er ist eher so der Beobachter. Er besucht seine Mandanten im Gefängnis. Er vertritt sie vor Gericht, aber er selbst hält sich sehr zurück. Mhm. Was hat dich an dieser Figur gereizt?
Was mich vor allem immer interessiert, ist eine Thematik, ne? Also, weil ich bin ja nur in Anführungsstrichen ein Schauspieler. Ich bin nur so gut wie die anderen auch. Und ich bin, also so empfinde ich mich eigentlich im besten Sinne ein Werkzeug für einen Regisseur, um eine Geschichte zu erzählen. Und deswegen steht für mich vor allem immer meine Thematik. Also ich muss, selbst wenn dann irgendwann unter Umständen, was ich nicht beeinflussen kann, ein ganz schlechter Film draus wird, bleibt immer noch eine interessante Thematik übrig. Deswegen muss ich mich immer thematisch irgendwo auf einem Terrain befinden, wo ich mich wohlfühle. Und das ist hier absolut der Fall, einfach weil das schon ein sehr faszinierendes Ding ist. Diese ganze Frage Strafrecht, Gerechtigkeit, was hat Gerechtigkeit mit Strafrecht zu tun und wie wiegt man das gegeneinander auf? Das ist schon eine sehr, sehr spannende Sache. Und zudem war es dann noch so, dass mich das auch gerade gereizt hat, mal eine Figur zu spielen, die nicht immer nur ganz vorne an der Rampe rumtobt und schreit, sondern eher zurückgenommen wie eine Art Confrancier sozusagen den Zuschauer durch diese Fälle mitnimmt.
Geschrieben hat die Geschichten Ferdinand von Schirach, der ja selbst Strafverteidiger ist. Also der hat manches davon sicherlich ähnlich erlebt. Merkt man das den Geschichten an?
Total. Also ich glaube eigentlich fast allen. Das sind Wendungen und auch Dinge, die da passieren, die kannst du dir nur ganz schwer ausdenken. Und das macht eben auch immer einen großen Unterschied aus bei Geschichten, die wirklich passiert sind. Mich interessiert das eigentlich immer überhaupt nicht, ob das wirklich so war oder nicht. Viele sagen ja, das ändert oder entscheidet was. Ich habe nur im Allgemeinen die Erfahrung gemacht, dass Geschichten, die von der Wahrheit inspiriert sind, einfach besser sind, weil das Leben einfach bessere Geschichten schreibt, als wir uns fähig sind, die auszudenken.
Und spannend ist die Frage nach der Schuld. So heißt ja auch die Serie. Schuld kann sehr relativ sein.
Schuld kann sehr relativ sein, ja. Sie ist individuell, was das Ganze schon mal absolut erschwert. Das heißt, der eine fühlt sich für etwas schuldig, wo der andere noch nicht mal drüber lachen würde. Und der andere fühlt sich noch nicht mal bei etwas schuldig, wo jemand anders sich umbringen würde, wenn er mit so einer Schuld leben müsste. Also es ist eben deswegen sehr spannend, weil man natürlich genau im Strafrecht auch sozusagen genau damit auch umgehen muss. Deswegen ist eben auch die Frage nach der Einsicht oder der Erkenntnis in der Findung des Strafmaßes sehr wichtig. Es ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Und wie gesagt, leider Gottes absolut relativ. Der eine empfindet so, der andere so.
Eine Frage, die sich auch so ein bisschen durchzieht, ist es moralisch in Ordnung, sich für den Freispruch eines Mandanten einzusetzen, wo doch eigentlich klar ist, dass er es war?
Naja, also wenn wirklich ganz klar ist, dass er es war, dann glaube ich, wird es niemals um einen Freispruch gehen für einen Anwalt oder einen Strafverteidiger, sondern geht es allenfalls darum, ein möglichst mildes Strafmaß für den Mandanten rauszuholen. Im Freispruch stellt sich ja dann die Frage nicht mehr. Das wäre ja wirklich nur in dem Fall, wo nicht mit eindeutiger Sicherheit bewiesen werden kann, dass er diese Tat begangen hat. Aber natürlich ist es so, dass Gerechtigkeit, wenn überhaupt, nur über das Strafrecht entstehen kann, weil alles andere würde Willkür bedeuten. Wenn wir in einer Welt leben würden, wo man Gleiches mit Gleichem vergelten würde und wo sozusagen Justiz moralisch wäre und wo man eine Tat immer moralisch betrachtet und auch dementsprechend urteilt, dann sind wir eigentlich von dem, was wir jetzt, weiß ich nicht, Scharia nennen oder so, nicht weit entfernt. Mhm. Also das ist genau der Punkt. Strafrecht darf nie moralisieren, sondern muss die Schuldfrage individuell lösen.
Genau, das ist das Spannende an dieser Serie. Ich finde, ein bisschen idealisierend ist dieses Bild des Strafverteidigers. Das sind nicht alle solche Helden wie dieser Herr.
Nee, definitiv nicht. Wobei man sagen muss, das ist natürlich nun auch gemacht von Ferdinand von Schirach. Eben. Und auch erdacht von ihm. Und ich finde schon, dass man den Mann bis zu einem bestimmten Grad definitiv, zumindest bei dem, was ich überblicken kann, schon einen kleinen Held nennen kann. Das ist eine sehr selbstlose Geschichte.
Das mag bei ihm so sein. Es gibt bestimmt auch Strafverteidiger, die ihren Tagessatz einsacken und nicht nachts
in der Bibliothek. Mindestens die Hälfte ist kriminell und die sind eiskalt kriminell, weil gut 50% ist jetzt vielleicht ein bisschen hoch, aber ich sag mal so 25% der Anwälte gibt es einfach nur, damit sie Single ins Gefängnis rein und rausbringen. Und das ist leider Gottes illegal.
Schuld heißt die Serie. 6 Folgen sind es ab dem 20. Februar freitagsabends im ZDF.
HR1.
Der HR1 Talk mit Moritz Bleibtreu. Schauen wir noch kurz in seine Kindheit. Geboren in München, aufgewachsen in Hamburg, die ersten Jahre wohlbehütet mit Alsterblick. Aber dann kam das Kontrastprogramm. Seine Mutter Monika Bleibtreu trennte sich von ihrem damaligen Partner und zog mitten ins Getümmel nach St. Georg. Wie hat der kleine Moritz es erlebt?
Och, das fand der kleine Moritz ganz schön scheiße. Das fand ich überhaupt nicht gut, weil St. Georg halt damals wirklich kein so wirklich schönes Viertel war. Es hat klassische Bahnhofsgegend, Rotlicht, Drogen und so weiter, Prostitution. Dann auf einmal in so einer Erdgeschosswohnung mit einem mini kleinen Bad und einer alten Gasheizung. Das fand ich irgendwie ziemlich scheiße. Nee, es hat lange gedauert, dass ich mich daran gewöhnt habe. Also ich habe mich da die erste Zeit überhaupt nicht wohl gefühlt.
Klar. Und es gab auch Konflikte mit den Nachbarn.
Ja klar, ich bin halt da, das ist so, das Gegenextrem ist halt eine Gegend, was man heute eine Gegend mit starkem oder großem Anteil von Jugendlichen mit Migrationshintergründen nennen würde, und ich war halt der einzige Deutsche. Es gab halt kaum Deutsche da waren halt nur Türken und Araber und Griechen und damals noch viele Spanier und Portugieser, die ja dann irgendwann weg sind so. Es war am Anfang schon sehr, sehr anstrengend und ich bin oft mit einem blauen Auge nach Hause gekommen, ja.
Das heißt, es war schon eine sehr prägende Zeit für dich.
Ja, selbstverständlich, auf jeden Fall. Es war eine wilde Zeit damals, ja. Und St. Georg hat sich jetzt ja mittlerweile komplett geändert. Ist ja mittlerweile, wenn man so will, ein vorzeigegentrifiziertes Viertel geworden. Danke an die schwule Gemeinschaft, die daraus wirklich eine hübsche Gegend gemacht haben. Und ja, nicht mehr mit dem zu vergleichen, was es damals war. Obwohl natürlich die hinteren Teile, also der Hansaplatz, alles Richtung Steindamm, das wird man nie so ganz wettkriegen, weil Bahnhofsgegend ist halt Bahnhofsgegend. Mhm.
Ne? Hatte deine Mutter keine Angst, dass du auf die schiefe Bahn gerätst?
Glaube ich nicht. Also ich habe zwar meinen Scheiß auch gemacht und so, aber ich glaube, meine Mutter wusste immer genau, dass ich nicht wirklich kriminelle Energie habe, und das habe ich auch nicht. Dafür bin ich viel zu vorsichtig, viel zu nachdenklich, meine Mutter hat sich dann eher um mein Wohlergehen gesorgt und so. Ne? Die fand das natürlich auch nicht toll, wenn ich verprügelt werde. Das ist klar, das tut ihr ja auch selber weh dann als Elternteil. Aber dass ich da abrutsche oder Scheiße baue oder so, die Gefahr war eigentlich nie da.
Immerhin eine Nacht im Kittchen gab es mal.
Nee, nicht im Kittchen, ich war, ja, das ist
auf der Wache.
Genau, das ist so, ja, weil meine Mutter nicht da war. Es gab halt niemanden, der mich abholen konnte, und dementsprechend müssen die dich halt da behalten. Aber das war kein Knastbesuch in dem Sinne, und ich war unter 14, ja, nicht strafmündig, und habe das große Glück gehabt, diese Sachen relativ früh erledigt zu haben.
Was hast du ausgefressen?
Ein Einbruch war das.
Ein Einbruch? Mhm. Naja, das ist ja schon schief.
Ja, das ist schief, aber wir haben eigentlich mehr oder weniger aus dem Gemüseladen durch eine offene Türklappe haben wir Bier geklaut. Und das dann ausgetrunken, und dann dachten wir, naja, das ist so gut gelaufen, das können wir doch nochmal machen. Und als wir das zweite Mal auf der Klinke standen, dann hieß es auf einmal stehen bleiben, Polizei.
So. Hast du heute noch Freunde aus dieser Zeit?
Ja, also ja, auf jeden Fall, klar. Also meine Freunde, mein heutiger Freundeskreis ist eigentlich immer noch der gleiche. Ich habe meine ganzen Freunde, die engen Menschen um mich rum, sind alles Leute, die ich kenne, seit ich 15 bin. Mhm.
Also auch türkische Freunde, ja, aus dem Milieu. Ja. Was empfindest du, wenn du heute so die ganze Angst vor Islamisierung hörst und so?
Ich finde das sehr schade. Ich finde es sehr schade, weil ich glaube, dass keiner irgendwie so richtig um das redet, worum es wirklich geht. Und für mich geht es vor allem mal um Verwirrung. Ich glaube einfach, dass wir in unserem doch sehr luxuriösen Deutschland, in dem man sich ja auch Probleme machen muss, wenn man keine hat, wir in einer Situation sind, wo Leute einfach verwirrt sind. Die Menschen wissen nicht mehr, was sie glauben sollen. Sie wissen nicht mehr, zu wem sie gehören sollen. Sie wissen nicht mehr, ob sie der Politik glauben können, ob sie den Medien glauben können. Dann werden Ängste geschürt von genau eben den Medien, denen man auch vielleicht nicht mehr glauben kann. Ich glaube, diese Menschen sind alle verwirrt. Die sind einfach alle verwirrt und wissen nicht mehr, was sie glauben sollen und an was sie glauben sollen. Deswegen gehen sie auf die Straße, weil da ganz viele andere sind, die auch nicht wissen, woran sie glauben sollen. Und natürlich stehen alle diese Menschen, und zwar auf beiden Seiten, in der Gefahr, instrumentalisiert zu werden von Menschen, die genau wissen, worum es hier eigentlich wirklich geht. Und ich kann eigentlich nur sagen, Leute, beruhigt euch alle. Es geht uns wirklich viel, viel besser als ganz vielen anderen Menschen auf dieser Welt. Und vor allem, wenn man eine Haltung zu etwas aufbaut und meint, sich auf die Straße zu stellen und für etwas einzustehen oder auch gegen etwas einzustehen, dann sollte man immer wissen, und zwar genau wissen, worüber man spricht. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen, die da draußen sind, leider sogar keine Ahnung davon haben, wofür sie da überhaupt stehen und wofür sie überhaupt schreien. Information ist alles, Wissen ist Macht, scheiß auf Wikipedia, geht in die Bücherei, holt euch Bücher, informiert euch, guckt, was Geschichte war, was in der Welt passiert ist. Ganz viele Antworten auf die Fragen, die wir in unserer Heutzeit haben, stehen in den Büchern, in der Geschichte, weil sie sich wiederholt. Informiert euch, Wissen ist Macht.
Moritz, bleibt treu in HR1.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Moritz Bleibtreu, einem der gefragtesten deutschen Schauspieler. So kann er sich so manch einen Tick leisten. Also man hört immer schöne Uhren, Turnschuhe. Stimmt in diesem Fall, ja?
Ja, schöne Uhren.
Wie viele sind Turnschuhe. Es inzwischen? Ja, genau.
Ich weiß es nicht. Also die Schuhe zähle ich nicht. Uhren habe ich ein paar. Ja, ich weiß nicht. Luxus oder so blöde Statussymbole. Finde ich eigentlich was ganz Cooles so. Ich bin jemand, der das total nachvollziehen kann. Ich komme aus einer Gegend, wo Leute gelebt haben, die nicht viel hatten, und dass die dann irgendwann zeigen wollen, dass sie was erreicht haben, finde ich vollkommen nachvollziehbar. Und ich finde, Statussymbole können auch unheimlich viel Spaß machen. Wir tun uns damit in Deutschland immer wahnsinnig schwer und sind schnell unterwegs und sagen, guck mal, der protzt oder so. Weiß ich nicht. Also da höre ich dann eher Neid raus. Ich finde es eigentlich ganz cool, solange das seine Grenzen hat und solange man weiß, dass es überflüssig ist. Und ich weiß, dass es überflüssig ist. Und ich weiß auch, wie Leben ohne diese Statussymbole aussieht. Und ich kann gerne auch zu so einem Leben wieder zurück. Es wird mich nicht stören, wenn du mir das morgen alles wegnehmen würdest.
Ach nein. Das heißt, du stehst morgens vor dem Schuhschrank und fragst, Schatz, ich weiß nicht, was ich anziehen soll.
Frage ich die Schuhe, meinst du?
Oder deine Freunde.
Nee, aber ich fange dann von unten nach oben an. Das ist dann tatsächlich so. Ich gucke dann so, oh, die würde ich heute gerne tragen. Und dann baue ich das Ganze von unten nach oben quasi auf.
An dieser Stelle erfüllen wir unserem Gast gerne einen kleinen Musikwunsch. Gerne aus den 80er Jahren. Oder hast du da noch das Lied der Schlümpfe gehört?
Nee. Eyes Without a Face, Billy Idol.
Das machen wir.
Eyes without a face. Eyes without a face. Got no human grace. Eyes without a face. Such a human waste. Eyes without a face.
Endlich mal wieder eine richtig gute Serie im Fernsehen, anspruchsvoll produziert, viele Zeitsprünge. Zu Beginn geschieht ein Verbrechen und mit der Zeit versteht man, warum es so kommen musste. Darum geht es bei Schuld. Für Moritz Bleibtreu ist diese Serie das erste Fernsehprojekt nach 17 Jahren ausschließlich Kino ungefähr. Was schließt sich darauf? Die Serienkultur vor allem hat sich verändert.
Die Serienkultur hat sich verändert. Es hat sich verändert. Die Serie ist ja ursprünglich eine Erzählstruktur, wo man möglichst leicht erzählt hat, möglichst überschaubar erzählt hat, sodass die Hausfrau, die jeden Tag die Wäsche macht, eine Folge guckt und dann ruhig eine Woche warten kann, dann kommt die nächste Folge und dann hat man auch, selbst wenn man mal eine verpasst hat, den Anschluss nicht verpasst, weil das alles sowieso relativ seicht erzählt ist. Und man hat eigentlich dieses Format genommen und es als eine Kunstform entdeckt und gesehen, oh, man kann das Gleiche auch machen und aber wahnsinnig komplex erzählen, also das genaue Gegenteil, was übrigens auch der Grund dafür ist, dass solche Sachen wie House of Cards eben nicht wöchentlich ausgestrahlt werden oder Breaking Bad oder selbst wenn sie das tun, so wie auf Arte, dass das nicht funktioniert, weil man nicht eine Woche warten will, weil es so spannend ist, dass man unbedingt die nächste Folge sehen will und zwar jetzt. Und Netflix waren die Ersten, die das erkannt haben mit House of Cards und das wird Schule machen und das wird auch unsere Sehgewohnheiten, das Fernsehen im Allgemeinen und natürlich demzufolge auch das Kino in seinen Grundfesten komplett verändern.
Was wird sich da ändern?
Alles. Formell werden sich Dinge ändern. Wer weiß, ob Filme in 10 Jahren immer noch 100 bis 120 Minuten lang sein müssen. Vielleicht wird es andere Formate geben. Vielleicht wird es andere Zeitfenster geben. Vielleicht wird es einen anderen Point of Sale geben. Vielleicht wird sich das Kino an sich verändern. Das weiß man alles nicht. Das steht so ein bisschen in den Sternen. Aber Tatsache ist, es wird sich alles radikal ändern. Auf jeden Fall.
Also verglichen mit den USA hinken wir nur noch ziemlich hinterher.
Ja, was heißt, hinken wir hinterher? Das tun wir ja bei allem. Also das ist ja auch nichts Neues. Und dass wir jetzt nicht die stärksten Serienformate gehabt haben, ist auch nichts Neues. Das gilt im Übrigen auch, also mit wenigen Ausnahmen, vielleicht Skandinavien für ganz Europa. Wir waren nie die großen Serienerzähler. Mhm. Also trotzdem haben wir Serien gemacht wie Derek, die nach wie vor die erfolgreichste europäische Serie aller Zeiten sind. Also das kann man immer von zwei Seiten sehen. Aber das hat ja bei uns keine Tradition. Und Filme machen oder Geschichten erzählen funktioniert ja immer nur über Vorlagen und Vorbilder. Und es hat keine Vorbilder für uns gegeben. Jetzt gucken wir uns sowas wie House of Cards oder True Detective an und sagen, ey, boah, sowas in der Art. Und das kann nur von Vorteil sein. Also jetzt kann man natürlich auch in die Gefahr laufen und irgendwelche blöden Abklatsche dann irgendwann sehen. Aber selbst das ist gut, weil es ist zumindest der Versuch, was anders zu machen. Und insofern begrüße ich das alles.
Es wird ja oft über die Qualität des deutschen Fernsehens gejammert. Aber wenn ich aus dem Ausland zurückkomme und vergleiche, dann kann ich das nicht so nachvollziehen.
Nee, das ist ja das Problem, dass wir ja die Weltmeister im Jammern sind, weil wir unser eigenes Land nie verlassen, weil es uns genau nicht so gut geht wie die Made im Speck. Ja, dann fällt es auch immer einfach, alles scheiße zu finden, wenn es einem so gut geht. Ne? Das ist eh das Problem, was wir hier haben. Die Leute sollten sich alle beruhigen und verstehen, dass es ihnen viel, viel besser geht, als sie selber denken.
In anderen Ländern sieht man noch viel mehr Schrott als bei uns.
Ja, geh mal nach Italien, du. Geh mal nach, ich weiß nicht was, es gibt so viele Beispiele für schlechtes Fernsehen auf der Welt. Und da sollte man sich nicht an der BBC orientieren. Die machen schon seit 40 Jahren großartiges Fernsehen und dasselbe gilt für die Skandinavier. Also das ist, wir sind nicht so schlecht, wie wir uns gerne machen und das ist auch so ein Unding in Deutschland. Wir sind die Ersten, wenn es darum geht, alles zu kritisieren und alles scheiße zu finden, was wir so machen. Wenn es aber mal darum geht, das zu bejubeln, was wir tun, weil wir zum Beispiel Filme wie den Baader-Meinhof-Komplex machen, der dann zum Beispiel eine Oscar-Nominierung, eine Globe-Nominierung und eine BAFTA-Nominierung bekommt, sind wir im eigenen Land nicht fähig, das zu feiern. Und das ist unser viel größeres Problem. Wir schaffen es immer wieder, uns über Dinge zu definieren, die wir scheiße finden. Aber wenn dann mal was ist, was wir alle gut finden sollten, da sind wir dann ganz ruhig. Das ist leider blöd. Wir sind viel besser, als man denkt. Und wenn man ins Ausland geht, und ich arbeite viel im Ausland und verbringe viel Zeit im Ausland, dann wirst du sehen, dass die Rezeption und die Wahrnehmung dessen, was wir Deutschen im Ausland machen, viel besser ist als das, was uns hier in Deutschland entgegenschlägt.
Du bist in der glücklichen Lage, dass du dir deine Rollen aussuchen kannst. Was müsste sich ein kluger Fernsehredakteur ausdenken, damit du nochmal bei einer Serie mitmachst?
Das kann ich dir so nicht sagen. Also ich finde jeden Schritt hin zu ungewöhnlichen Erzählstrukturen und Wagnissen immer irgendwie gut. Und dann muss man mal gucken. Aber was das genau sein kann oder wie das genau aussieht, das kann ich dir auch nicht sagen. Aber ich bin dafür jede Schandtat offen.
Moritz Bleibtreu wusste sehr früh, was er wollte, beziehungsweise was er eben nicht wollte. Die Schule hat er nach der 11. Klasse abgebrochen. Gegen den Rat deiner Mutter?
Nee, eigentlich sogar auf den Rat meiner Mutter.
Echt?
Naja, nicht wirklich auf den Rat hin, aber es war so, dass ich in der 11. sitzen geblieben bin und dann habe ich habe es nochmal angefangen. Und meine Mutter hat ja auch sozusagen meine Schulbesuche nicht wirklich kontrolliert. Ich habe damals schon alleine gewohnt in einer eigenen Wohnung. Und dann hat sie halt doch irgendwie nach 3 Wochen, ist sie mal morgens vorbeigekommen und hat so gemerkt, ah, der geht immer noch nicht hin. Und dann hat sie so gesagt, guck mal, Moos, das macht jetzt keinen Sinn. Jetzt bist du schon einmal sitzen geblieben. Also Abitur brauchst du eh nicht, wenn du Schauspieler werden willst. Also dann solltest du dir jetzt mal Gedanken machen. Also entweder du ziehst das jetzt durch und dann gehst du bitte auch hin und machst ein Abitur. Oder wir überlegen uns jetzt mal was. Und das war für mich der Grund, damals die Schule zu verlassen.
Aber die Überlegung war dann eben nicht sofort Schauspielschule mit 17 oder so, sondern du bist erstmal nach Frankreich gegangen als Au-pair.
Genau.
Das war ja damals eher typisch Mädchen, eigentlich sogar heute noch.
Immer noch, ja.
Heute noch.
Ja.
Warum hast du das gemacht?
Das war purer Zufall. Das war eine Freundin von meiner Mutter, die in Paris gelebt hat. Und eine Freundin von ihr wiederum hat gerade zu der Zeit ein Au-pair gesucht. Und das lag irgendwie nahe. Ich habe eine sehr, sehr, sagen wir mal, intime oder sehr innige Beziehung zu meinem Kindergarten und meinem Kindergärtner gehabt hier in Hamburg. Und habe deswegen schon in jüngster Jugend sehr viel mit Kindern zu tun gehabt, weil ich in diesen Kindergarten auch noch gegangen bin, als ich schon so 12, 13 war. Und in der Zeit natürlich schon so kleine erzieherische Aufgaben mit übernommen habe und immer ein gutes Verhältnis zu kleinen Kiddies gehabt habe. Ich bin mit denen immer gut klargekommen. Kinder haben mir immer Spaß gemacht. Und dann kam eins zum anderen und bups war ich da. Und das war für mich toll, weil das Mädchen, um das ich mich gekümmert habe, die war damals 2,5. Dementsprechend gut Französisch konnte sie, besser als ich. Und dann haben wir das halt quasi so zusammen gelernt. Das war für mich sehr hilfreich, weil die Kleine halt auch noch nicht gesprochen hat.
Und mit Putzen, Kochen, Aufräumen hatte der junge Kerl auch keine Probleme.
Nee, das konnte ich schon immer. Also das musste ich ja relativ früh und schnell lernen, weil meine Mutter natürlich schon sehr früh mich öfters und länger auch mal alleine hat lassen müssen. Und deswegen musste ich recht schnell lernen, sauber zu machen und zu kochen und so. Ja.
Also erst war es Frankreich, nächste Station war dann New York. Da wolltest du an einer Schauspielschule.
Erst Italien, ne?
Erst Italien. Italien, das war der Liebe wegen, glaube ich.
Das war der Liebe wegen, genau, ja. Und dann war es so, dass eben, also Frankreich war ja eigentlich, weil es auch so, da will ich jetzt direkt mit der Schauspielschule anfangen, naja, man ist schon auch noch sehr jung, dann mache ich erstmal das, lerne Sprache, was der hauptsächliche Hintergrund war bei dem Französischen. Und dann habe ich mich in dieses Mädel verliebt, bin nach Italien, wollte da 3 Monate bleiben, bin da ein Jahr geblieben und dann war es schon so, dass ich so, jetzt muss ich aber mal was machen, was mit Schauspielerei zu tun hat. Und dann bin ich nach New York gegangen.
So, und da wolltest du eine bestimmte Methode lernen, klingt so ein bisschen nach Psychotherapie, man sollte die verschütteten Gefühle Gefühle und Ängste aufarbeiten, um die dann beim Spielen wiederum rauskommen zu lassen.
Das ist das Grundprinzip der sogenannten Method, ja.
Wie ist es dir damit ergangen?
Nicht gut. Ich habe relativ schnell rausgefunden, dass das nichts für mich ist, wobei ich damals zu jung war, um das verstehen zu können. Also ich habe halt eher gedacht, das liegt an mir und habe da arg drunter leiden müssen und wirklich auch wahnsinnig an mir gezweifelt in dieser Zeit und weiß heute, dass das einfach nicht mein Ansatz ist.
Und da hast du, obwohl du schon ja auch gespielt hattest, Zweifel an deinem Talent bekommen?
Nicht nur Zweifel, ich war tatsächlich so weit, dass ich gedacht habe, ich muss was anderes machen.
Okay.
Ganz schlimm war das, ja.
Hat deine Mutter das gemerkt?
Ja, und meine Mutter war dann wiederum auch diejenige, die mich gerettet hat.
Also die hat Wie hat sie das gemacht?
Ganz geschickt. Die hat dann einfach irgendwann angerufen und hat gesagt, du Moritz, der Uli Heising, ein Regisseur damals vom Schauspielhaus, der inszeniert hier Romeo und Julia und ihm ist da jemand ausgefallen und wir brauchen eine Übernahme ganz schnell. Hast du Lust, das zu machen? Das sind 4 Sätze. Dann habe ich nur gesagt, ja. Und dann war ich weg und eine Woche später stand ich auf der Bühne im Schauspielhaus. War das einzige Mal, dass meine Mutter sozusagen diese Beziehungsschublade aufgemacht hat und mir wirklich einfach beruflich geholfen hat. Und,
weil sie gespürt hat, der Kleine geht da vor die Hunde in New York.
Ja, absolut.
Welchen Rat hättest du für junge Schauspieler, die frustriert sind, weil sie schon bei der 3. Schauspielschule abgelehnt wurden? Das passiert ja sehr vielen, die genau auf dieser Suche sind.
Leute, guckt euch die Lehrer an und macht es davon abhängig, nicht, dass da ein großer Name draufsteht oder Institution X oder der große Schauspiel-Method sonst wie Typ aus Amerika, sondern versucht von Leuten zu lernen, die ihr respektiert, von denen ihr das Gefühl habt, dass sie euch was beibringen können, weil ihr sie gut findet und zwar als Schauspieler und nicht als Lehrer.
Und dann zur Not halt auch wirklich Privatunterricht.
So sieht's aus.
Moritz bleibt treu über seinen Werdegang.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Sonntag.
Heute bei uns zu Gast Moritz Bleibtreu, der deutsche Robert De Niro.
Oh.
Keine Erfindung von mir, sondern von deinem Produzenten Oliver Berben.
Ja.
Ja, er meinte damit, bei beiden tut sich unglaublich viel im Gesicht, auch wenn sie nur still da sitzen und gar nichts tun.
Um da Bezug darauf zu nehmen, warum Oliver das wahrscheinlich gesagt hat. Es geht natürlich in dem Zusammenhang um die Figur, die ich da spiele, der Kronberg bei Schuld, der jemand ist,
der ist eben, das so, ja. Der sitzt eben, nur da und hört zu.
Genau, der macht nicht viel. Und das war auch, Oliver hat mir das auch so gegeben. Der sagt, du pass auf, ich weiß, du wirst es lesen, du wirst sagen, der macht ja gar nichts. Aber genau deswegen möchte ich dich. Dann habe ich so gesagt, gut, und habe mir das angeguckt. Und habe dann auch recht schnell verstanden, was er meinte. Und das hat auch einen Reiz auf mich, hat einen großen Reiz für mich gehabt. Nicht nur, weil die Geschichten einfach an sich irre spannend sind und das thematisch einfach was ist, was mich sehr interessiert, sondern auch diese Zurückgenommenheit, die diese Figur hat, war für mich so ein bisschen was Neues. Es ist auch so eine bestimmte Form von Reife, die diese Figur mitgebracht hat, die ich sehr spannend fand. Weil ich jetzt ja auch endlich, wenn man so will, mal in so ein Alter komme, wo man mich als Berufsjugendlicher trotzdem jetzt auch mal vielleicht als Familienvater oder sogar Anwalt wahrnehmen kann. Naja, das ist ja, ich sah immer jünger aus, als ich bin. Das tue ich auch immer noch bis zu einem bestimmten Grad. Und
von der Schiene willst du langsam runter.
Was heißt, ich will runter? Das hört sich dann immer so an. Nee, es geht ja einfach nicht. Also das ist ja so, weißt du, wenn ich jetzt einen Familienvater zu besetzen hätte, würde ich auch nicht mich nehmen. Weil ich so sage, naja, der wirkt schon noch ein bisschen jung. Mhm. Das ist, und irgendwann kommt halt dieses Alter, wo man so merkt, na jetzt so langsam kann man auch sich an diese Figuren mal rantrauen. Und da finde ich dann auch so eine Zurückgenommenheit, fand ich halt sehr spannend, weil ich eben schon gewohnt bin, aber halt doch eher der bin, der da ganz vorne an der Rampe ganz möglichst laut und möglichst wild rumschreit, fand ich das mal ganz gut, was zu machen, was wirklich sich auf Blicke und Kleinigkeiten bezieht.
Also Robert De Niro hat den HR1 Fragebogen noch nicht ausgefüllt, aber der deutsche Robert De Niro wird das gleich tun. Moritz Bleibtreu ist einer der wenigen deutschen Schauspieler, die auch international besetzt werden. Auch das wird in Deutschland eigentlich wenig beachtet. Selbst bei einem dänischen Film hast du schon mitgemacht.
Ja.
Wurde das dann synchronisiert? Oder
nein, wie? Auf Dänisch.
Auf Dänisch?
Ja,
nein, du bist ein Sprachgenie.
Ich habe keine Ahnung, was ich da erzähle, aber ich fand es von den Dänen so toll, dass sie mich nicht synchronisiert haben.
Okay, das heißt super. So alles lautmalerisch irgendwie.
Ja, also okay, ich wusste ungefähr dem Gefühl nach, was ich sage, aber der Rest war wirklich pures stoisches Auswendiglernen.
Gut, dieser international gefragte Schauspieler füllt jetzt den HR1 Fragebogen aus. Auf Deutsch bitte, nicht auf Dänisch. Mein schönstes Privileg als berühmter Schauspieler ist?
Die Freiheit, bis zu einem bestimmten Grad mein Leben so gestalten zu können, wie ich mir das immer vorgestellt habe.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Keine Ahnung. Ich weiß, das ist peinlich, aber ich weiß es nicht.
Bei dir hätte ich gedacht,
bezieht sich, nee, bezieht sich auf das Privileg, weil ich gucke, seit ich 19 bin, wirklich nicht mehr danach, was ein Liter Milch kostet. Und das ist ein großer Luxus. Ich weiß, das ist auch vielleicht ein bisschen, wie sagt man, nicht gerade sehr sympathisch, aber das tue ich. Und das ist ein Luxus, den nehme ich mir auch gerne raus. Ich habe keine Ahnung, lass mich schätzen. Ein halbes Pfund sind 200, nee, was sind das?
250 Gramm.
250, was ist das? 1,20 € oder so?
Ja, kommt hin. Ja? Also du kaufst noch selbst, aber du musst dich auf die Preise
genau,
achten.
Ich guck genau, nicht
du
auf
schickst
die Preise.
Nicht deine Assistentin in den Supermarkt.
Nein, ich gucke auch ganz bewusst nicht auf Preise. Das ist eben ein weiteres Privileg, nicht auf Preise gucken zu müssen. Also was im Supermarkt. Ich meine nicht bei Gutschein.
Bei Häusern. Okay. Meine schönste Reise war?
Meine schönste Reise war ein Interrail-Trip, den ich mit einem Kumpel von mir gemacht habe, als ich 16 Jahre alt war. Da sind wir bis nach Marokko runter und durch ganz Europa und wieder zurück.
Mein Lieblingsessen?
Ich habe keine Lieblingsfarben, Lieblingsessen, Lieblingsbuch, Lieblingsfilm. Es gibt so viele tolle Sachen, dass ich mich da nicht entscheiden könnte.
Ich hasse es, wenn.
Was nicht so läuft, wie ich es gerne hätte. So, aber auch da ist das Wort so hassen, ui, das ist so ein krasses Wort, selbst das hasse ich nicht, das ist dann blöd. Ich wünsche mir eigentlich nichts zu hassen und eigentlich hasse ich auch nichts.
Aber du bist perfektionistisch, es muss schon funktionieren.
Ja, aber jetzt nicht in so einem neurotischen Sinne oder so. Ich bin jemand, der, ich versuche die Suchen richtig zu machen. Ja, ich versuche sie richtig und gut zu machen, sodass ich mich darin wiedererkenne und dass ich mir nicht vorwerfen muss, es nicht versucht zu haben.
Glück bedeutet für mich?
Glück zu erkennen.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass die Demokratie nicht wirklich was mit Freiheit zu tun hat, weil was ist denn mit der Freiheit der 40%, die ihren Willen nicht bekommen?
Bereut habe ich?
Vieles.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
Bob Marley.
Peinlich war mir zuletzt.
Vorletztes Jahr wurde ich so ein bisschen rund um die Hüften. Das war mir dann echt ein bisschen peinlich. Ich habe gesagt, das geht jetzt nicht so weiter. Das ist ein bisschen chubby, jetzt musst du ein bisschen abnehmen.
Hab und
ich
hast du was gemacht?
Ja, habe ich.
Joggen?
Nee, einfach weniger essen.
Der Glaube.
Ist mir sehr wichtig, bezieht sich für mich aber auf keine Weltreligion, sondern an das tiefe Wissen, dass es eine Kraft gibt, die da ist und auch über mich wacht.
Ich habe Angst vor?
Vielen, vielen, vielen Dingen. Vor Dingen, die man nicht benennen kann. Vor allem, was irrational ist.
Treue.
Ist sehr wichtig, bezieht sich aber in keinster Weise auf Inbesitznahme oder auf Possession, sondern vielmehr auf eine Treue sich selbst gegenüber und Dingen gegenüber, für die man einsteht und eine Haltung und so.
St. Pauli.
Ist ein geiler Fußballclub, Born to Lose.
Born to Lose.
Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das hat sich St. Pauli selbst ausgedacht.
Mehmet Scholl.
Ist eine der sympathischsten Figuren im Weltfußball, heute immer noch und war einer der genialsten Fußballspieler aller Zeiten.
Großer Fußballfan?
Ja, ich gucke schon gern Fußball. Also ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich gucke schon gerne.
Hast du das Endspiel der WM geguckt?
Das Endspiel der WM, dieses Mal habe ich alleine, glaube ich, sogar geguckt.
Alleine?
Ja, ich glaube, ja, weil ich gedreht habe. Das habe ich, glaube ich, alleine in Berlin geguckt.
Aber sowas guckt man doch in einer Gruppe halt so.
Ja, hätte ich auch gerne, aber ich glaube, ich habe gedreht und dann ging es nicht mehr anders oder so.
Vielen Dank. Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Moritz Bleibtreu.
Hervorragend.
HR1.
Moritz Bleibtreu hatte immer ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter. Monika Bleibtreu ist viel zu früh gestorben mit 65, ist jetzt auch schon fast 6 Jahre her. Du hast mal über deine Mutter gesagt, die war in erster Linie Schauspielerin und dann erst Mensch, das will ich anders machen. Was ist denn der Unterschied zwischen Mensch und Schauspieler?
Das hört sich jetzt voll hart an, wenn du das so sagst. Genauso habe ich das sicherlich auch nicht gemacht. Aber was ich damit meinte, ist eigentlich, dass meine Mutter sich über den Beruf definiert hat. Also, dass meine Mutter höchstwahrscheinlich gar nicht existent gewesen wäre im Sinne von einer glücklichen, ausgeglichenen Persönlichkeit, wenn sie diesen Beruf nicht gehabt hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was ich meinte. Also, ich liebe meinen Beruf sehr, aber ich würde auch ohne ihn existieren können.
Deine Mutter hatte ihre Film- und Fernsehkarriere erst mit Mitte 50 begonnen. Das ist ja so genau das Alter, wo Schauspielerinnen meistens aussortiert werden. Wie hat sie das geschafft, sich zu behaupten?
Meine Mutter hat natürlich immer Filme gemacht, seit Beginn eigentlich. Nur meine Mutter hat, wie viele Schauspieler damals am Theater, den Film oder das Fernsehen gar nicht für voll genommen.
Also sie wollte gar nicht groß.
Nee, das war aber bei allen Schauspielern damals so. Also bei den Theaterschauspielern der 70er, 80er, 60er Jahre war das fast verpönt. Fernsehen und TV oder Filme, das war immer so ein bisschen so trivial, oberflächlich. Das macht man fürs Geld.
Ach so.
So, aber da war nie eine Leidenschaft hinter. Und eigentlich war das eine zwangsweise Reaktion, weil meine Mutter nämlich damals mit 50 am Schauspieler aus Hamburg von Herrn Baumbauer. Schöne Grüße an dieser Stelle, falls du das hörst. Du weißt, was ich über dich denke. Meine Mutter ein Jahr vor der Unkündbarkeit gekündigt hat und meine Mutter damals einfach auf der Straße stand. Ach, mit Anfang 50. Ja. Und dann war das quasi...
Es ging darum, die Unkündbarkeit zu vermeiden, also schnell ab.
Da gehe ich von aus. Ich möchte jetzt den Mann, dem ich da gerade, ich hätte seinen Namen noch nicht mal in den Mund nehmen sollen, weil das nicht wert ist. Aber ja, ich denke, dass ihm das darum auch ging. Vielleicht waren es auch persönliche Ressentiments. Wie dem auch sei, das macht man nicht. Muss man vielleicht erklären, was Unkündbarkeit ist. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt, aber damals war das so, dass wenn du 15 Jahre am Theater engagiert warst, warst du unkündbar. Das heißt, bis zum Ende deiner Tage bezahlt dir das Theater dein monatliches Gehalt, was natürlich, wie du schon eben erwähnt hast, für eine Frau mit 50, die nicht wirklich in der Filmbranche verwurzelt ist, nicht gerade unangenehm gewesen wäre, sondern von großer Hilfe. Und meine Mutter war auch nie eine sparsame Person, das heißt, zu dem Zeitpunkt war auch nichts übrig, wovon man hätte groß leben können. Das heißt, meine Mutter war wirklich mit 50 auf einmal in der Position, Geld verdienen zu müssen, was völlig Neues war, und hatte nicht so richtig die Mittel. Und dann war es eigentlich an mir. Ich war so derjenige, der sie dann so halt so gepusht hat, weil ich zu dem Zeitpunkt zum Glück schon relativ erfolgreich war und dann immer so gesagt habe, hier Tom Tykwer, guck mal hier, das ist meine Mutter, nimm die doch mal hier, und dann war die blinde Frau in Lola Rent oder genau. Detlef Buck, liebe deine nächste Detlef, guck mal hier, meine Mutter, und dann hat die eine von den Pennerinnen gespielt.
Du hast
und
dich so revanchiert für die frühe Hilfe damals.
Selbstverständlich, ja. Und das hat zum Glück auch geklappt, und dann darüber hinaus, was am Anfang wirklich eher mehr so ABM-mäßig eigentlich echt eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme war, hat sich dann tatsächlich in eine Leidenschaft verwandelt, und meine Mutter hat dann zum Glück gemerkt, dass das Filmemachen eben auch eine völlig andere Art von Herausforderung für einen Schauspieler ist, aber durchaus erst etwas, was einem mit großem Glück erfüllen kann. Und das hat dann eine Eigendynamik angenommen, und ja, und alles Weitere ist dann Geschichte. Und das hat mich sehr, sehr gefreut, dass das nochmal so toll gelaufen ist.
Wie seid ihr da miteinander umgegangen, wenn ihr zusammengearbeitet habt, Sohn und Mutter?
Wir haben ja nie zusammengearbeitet. Nicht richtig.
Nicht wirklich.
Nein, nicht richtig. Hätte ich auch nicht gewollt.
Eben, das ist der Punkt. Das wäre doch bestimmt komisch gewesen.
Das ist komisch, ja. Also ich weiß, es gibt Leute, die finden das ganz toll und denen macht das Spaß, finde ich auch super, aber das ist zu intim. Es gibt dann so bestimmte Sachen, das macht keinen Sinn. Also das ist.
Und habt ihr euch so professionell kritisiert? Wart ihr eure Coaches? Also hat sie gesagt, du, da hättest du bei der Szene ein bisschen tiefer einsteigen müssen?
Nein,
ist Dienst.
Ja, das ist wie, nee, was heißt Dienst ist Dienst? Mutter ist Mutter, Sohn ist Sohn, Liebe ist Liebe. Also das ist, nee, wir haben uns da nie kritisiert. Also dass meine Mutter eine der größten Schauspielerinnen ist, die je gelebt hat, das ist eh klar. Und das,
wenn jetzt inzwischen ein Film läuft, wo sie mitspielt, könntest du das inzwischen gucken?
Nein.
Immer noch nicht?
Nein, das werde ich auch nie wieder können. Nein, wofür auch? Ich kenne die Filme, das brauche ich nicht nochmal sehen. Das macht mich nur traurig, das muss ich nicht.
Aber ich meine, gerade solche Filme sind doch bestimmt auch eine tolle Erinnerung an deine Mutter dann, wenn man sieht, was sie kann.
Nein. Die tollen Erinnerungen sind ja nicht irgendwelche blöden Filme, die gemacht hat, sondern meine Mutter, die da war. Und das sind Erinnerungen, die mir wichtig sind. Und das sind Erinnerungen, die ich vielleicht gerne sogar manchmal nicht hätte und die mich einholen. Also das ist, dafür brauche ich diese Filme nicht.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Mit Uwe Berndt und Moritz Bleibtreu für seine Rolle in dem Film Elementarteilchen wurde er mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet. Wenn wir dieses Interview ausstrahlen, dann läuft die Berlinale gerade. Wirst du dieses Jahr auch wieder hingehen?
Ich werde da sein, weil ich drehe zu der Zeit in Berlin, was es nicht gerade einfacher macht, das Drehen. Da muss ich halt zusehen, dass ich mich ja nicht dazu verleiten lasse, auf irgendwelchen Partys rumzurennen. Ich drehe die gesamte Zeit über in Berlin, also ich werde es mitbekommen, aber trotzdem nicht teilnehmen. Aber am 9. läuft ein Film von mir, da Woman in Gold wird er heißen, und das ist das Einzige, wo ich hingehe.
Moritz Bleibtreu ist ein großer Fan von Amy Winehouse, heißt es. Sehe ich das richtig?
Das stimmt, ja.
Was bewunderst du an ihr?
Ja, das war einfach eine granatenbegabte Frau, die einfach, es gibt so Menschen, die einfach so mit Talent überhäuft worden sind, von wem auch immer, dass man da nur in Bewunderung vorstehen kann. Und es ist wahnsinnig schade, dass es für so Menschen immer schwieriger wird, einen Platz in dieser Welt zu finden, die so von all diesen Dingen bestimmt sind, die nichts mit der Musik zu tun haben. Ich meine, gut, das hat es immer gegeben, aber es wird, glaube ich, auch nicht einfacher. Es ist schade, dass es für so Leute so schwer ist zu existieren.
Viel zu früh gestorben, wie so manche großen Künstler. Was dürfen wir von Amy Winehouse für dich spielen?
Rehab. Ja, wenn schon, denn schon.
Alles klar. Für Moritz Bleibtreu.
Danke.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, I won't go.
Viele Menschen wachsen recht behütet auf. Irgendwann kommt dann der Punkt im Leben, wo man aus diesen Strukturen ausbrechen muss, um sich selbst zu finden, ins wilde Leben, die Konvention über Bord werfen. Ich habe den Eindruck, bei dir war es genau umgekehrt, oder?
Das stimmt, ja. Meine Auflehnung bestand darin, bürgerlich zu sein. Das ist tatsächlich
Denn
wahr.
Du hattest deine wilde Phase früher, als es dir lieb war.
Ja, es war alles wild irgendwie. Bei uns war immer alles wild und es war alles unkonventionell und es war alles nicht bürgerlich und das absolute Gegenteil von spießig. Und das war so, dass zum Beispiel alle meine Kumpels das immer total geil fanden, weil die so wussten, aber Moritz darf man alles, so mehr oder weniger. Das stimmt natürlich nicht ganz, aber es war schon, ich hatte schon bestimmte Freiheiten, die andere Kids in meinem Alter nicht gehabt haben. Aber bei mir hat das eigentlich hauptsächlich dazu geführt, dass ich mich wirklich nach einer Form von Bürgerlichkeit total gesehnt habe. Also nach so, ja, so klassisch, du kommst nach der Schule nach Hause und es gibt was zu essen oder so. Keine Ahnung, ein Frühstücksbrot, was du mitbekommst. Ich habe mein Leben nicht ein einziges Mal ein Frühstücksbrot mitbekommen. Das ist so, sind so Sachen, die habe ich schon vermisst. Und das merke ich auch heute noch. Also wenn ich Zeit zum Beispiel mit meiner Familie verbringe, bin ich schon jemand, der eigentlich so spießige Dinge total mag mittlerweile.
Also du sagst gerne von dir, ja, ich bin ein Spießer. Ich bekenne mich, ich oute mich als Spießer.
Ja, total.
Erzähl uns von deinem Spießertum.
Ja, es reicht ja schon irgendwie Weihnachten und mit einem Baum zu feiern. Also sowas gab es bei uns halt alles nicht. Und das ist was ich zum Beispiel jetzt sehr genieße. Also so eine bürgerliche, spießig ist immer so ein blödes Wort, weil das immer gleichzeitig ja so einen negativen Anklang hat.
Ja,
ne? Aber
90% der Leute leben so.
Bürgerlich. Bürgerlich. So.
Du hast Regeln, Haus mit Garten.
Genau, und so.
Grüner Rasen.
Grüner Rasen.
Ohne Unkraut.
Ohne Unkraut.
Mähst du selbst?
Nein, ich habe sogar einen Gärtner.
So. Okay, ja, das ist ja schon eine andere Kategorie. Der Spießer leistet sich ja keinen Gärtner.
Nee, das stimmt, der macht das selber,
schon,
ne?
Hamburgisch,
Großbürger. Von mir aus. Aber nee, also einfach so dieses normale Dinge, so ganz, ganz normale Dinge. Das ist halt was ich damals nicht so viel hatte, weil damals war halt irgendwie alles immer das Gegenteil von normal. Ne? Also alles, was bürgerlich war, war sowieso erstmal scheiße und anti.
Mhm.
Und deswegen habe ich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen so ein Bedürfnis nach Bürgerlichkeit.
Heute ist St. Georg wieder ein sehr angesagtes Viertel. Könntest du dir vorstellen, da nochmal zu leben?
Nee, da sind ja viel zu wenig schöne Frauen mittlerweile.
Echt?
Ja, das sind schöne Kerle, gibt es da viele, aber da bin ich nicht so ganz dran interessiert. Deswegen ist, nein, war ein Witz. Nö, nicht wirklich. Nee, St. Georg hat sich erledigt.
Das okay.
Ist, ich habe da lang genug gelebt und hat sich erledigt.
Vielleicht wird dein Sohn irgendwann seine wilde Phase da erleben oder so.
Ja, von mir aus. Mal gucken, was dann aus St. Georg geworden ist. Ne? Das ist ja dann nochmal ein bisschen hin. Mal sehen, was dann ist.
Du kriegst bestimmt jede Woche Einladungen zu irgendwelchen Glamour-Partys und so weiter und so fort. Perlt an dir ab? Langweilig?
Nö, ich mache mir nichts draus, sagen wir mal so. Ich mache mir nichts draus. Ich habe mir da nie viel draus gemacht. Klar, so am Anfang macht man das mit, einfach nur so zu gucken, wie ist das und so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, auch so richtig Spaß macht das nicht. Und dann lasse ich es. Also ich bin keiner, dem das großartig was gibt.
HR1.
Moritz Bleibtreu hat vorhin schon erwähnt, bekennender Nichtwähler. Er sagt, ich bin kein Vorbild, ich bin Schauspieler. Aber das ist leichter gesagt als getan. Als beliebter Schauspieler ist man doch automatisch auch Vorbild, oder? Da kommt man nicht so leicht raus.
Also ein Lehrer ist ein Vorbild. Jeder, der vorgibt, jemandem was beibringen zu wollen oder jeder, der vorgibt, dir etwas aufzeigen zu wollen, dir bestimmte Wahrheiten zu verdeutlichen, irgendjemand, der... Das sind Leute, die Vorbilder sind, weil sie von sich selbst behaupten, dass sie dir etwas erzählen können, was du nicht weißt. Dann macht er sich selbst zu einem Vorbild. Ich erzähle niemandem, dass ich irgendwie die Antwort auf irgendeine blöde Frage habe. Insofern bin ich auch kein Vorbild. Ich bin ein Schauspieler.
Ja, du kannst es für dich ablehnen, aber es gibt viele...
Nee, das finde ich ist eine ganz, ganz klare Definition. Es gibt Menschen, die tun sich selbst in Positionen, die sind Vorbilder. Ein Polizist muss ein Vorbild sein.
Mhm.
Ein Richter auch. Ein Politiker schon gar. Was mache ich denn? Ich mache das Kindischste, was man macht auf der Welt. Don't ever trust an actor. Ich meine, hallo? Wie können Leute nur so blöd sein, jemanden wie Ronald Reagan als Präsidenten wählen? Hallo? Der Typ ist ein Schauspieler. Seid ihr alle betrunken? Schauspieler, wir sind Egomane. Wir sind egozentrische Idioten. Wir machen nichts weiter als das, was Kinder tun. Wir haben das große Glück, dafür bezahlt zu werden, nie erwachsen zu werden. So jemanden traust du über den Weg oder nennst du ihn ein Vorbild? Nee. Dasselbe gilt für Musiker. Nein. Das sind Kinder.
Und nicht Wähler aus Überzeugung oder
absolut, aus politischer Überzeugung. Nein, absolut. Das, auch das ist immer wieder missverstanden
worden. Also das ist für dich eine politische Aussage?
Übrigens, wie in jeder Meinungsfindung, ist die Enthaltung der Stimme ein demokratisches, legitimes politisches Mittel, von dem ich Gebrauch mache. Es ist eine politische Entscheidung, nicht zu wählen. Ich wähle deswegen nicht, weil ich glaube, dass diese Leute nichts mehr entscheiden können. Und weil ich glaube, dass wir an einem Punkt angelangt sind, in dem durch Wahlen nichts mehr verändert werden kann. Das gilt für unsere kleine Bundesrepublik Deutschland. Wenn ich jetzt in der Ukraine leben würde oder sonst wo, dann würde ich unter Umständen selber auf die Straße gehen. Vielleicht würde ich sogar eine Partei gründen. Wer weiß, wenn ich das Gefühl hätte, etwas verändern zu können, dann würde ich das auch tun. Nur ich habe das Gefühl, dass ich damit nichts verändern kann und deswegen tue ich es nicht.
Moritz Bleibtreu, vielen Dank für das Gespräch im HR1 Talk. Kommen wir zum Schluss nochmal kurz zurück auf die Serie Schuld ab 20. Februar im ZDF. Moritz Bleibtreu spielt den Strafverteidiger Friedrich Kronberg. Wenn diese 6 Folgen jetzt ein Quotenerfolg werden, könntest du dir mehr davon vorstellen?
Ja, durchaus. Das hat Oliver ja auch schon erwähnt, jetzt auch auf der Pressekonferenz. Es gibt ja noch mehrere Geschichten und davon sind auch mindestens ein halbes Dutzend filmreif. Müssen wir mal schauen. Das liegt nicht in meiner Macht, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde die Geschichten irre spannend. Also ich stelle das nicht, könnte ich mir durchaus vorstellen.
Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses ausführliche Gespräch. Danke. Wir haben es aufgezeichnet in einem Hotel in Hamburg. Am Schluss ist es bei uns immer üblich, dass der Gast, wenn er möchte, eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Gott, gebe mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, jeweils den Unterschied zu erkennen.
Vielen Dank für dieses Motto zum Schluss. Moritz bleibt treu in HR1.
Der HR1 Podcast. Aber wir senden auch täglich live.